Hause, von der Schule und sagt seinem Vater, Vati, ich wurde vergewaltigt, 13 Jahre alt. Sie haben alles mit mir gemacht. Es waren minderwertige Jungs, zwei, die miteinander dieses Mädchen vergewaltigt haben. Nur weil sie Jüdin ist. Das war der Grund. Sie sagten zu ihr, sag niemand was und das nächste Mal bring 200 Euro mit. Totale Einschüchterung, totales Fertigmachen, totales Kleinmachen, totale Bedrängnis, Tod vor Augen. Ich weiß nicht, wenn ich mich versuche zu versetzen, was den Vater jetzt bewegt, was das Mädchen bewegt, ich muss irgendwo abschalten. Ich kann mich gar nicht tief genug da reingeben. Aber so Momente gibt es im Leben. Und die passieren auf mehreren Seiten. Und wir sind miteinander dran, heute in das Wort Gottes einzusteigen. Wir haben Johannes 13 bis 16. Es sind die Abschiedsreden Jesu. Und heute gehen wir auf das 14. Kapitel. Am nächsten Sonntag das 15. Und dann schließen wir Ende August ab in dem 16. Kapitel. Jesus hat seine Abschiedsreden an seine Freunde gerichtet, an die, die da mit ihm da waren. Und es ist gut zu wissen, vor allem jetzt im 14. Kapitel wird es so klar, dass dieses 14. Kapitel beginnt zum Beispiel mit dem Satz, wartet nicht, euer Herz werde nicht bestürzt. Euer Herz werde nicht bestürzt. Er sagte genau diesen Satz, weil er wusste, seine Freunde, seine Leute gehen in absolute Herausforderungen rein. Dieses Kapitel, das wir heute lesen, das will uns stark machen. Jesus wollte mit den Sätzen, die er jetzt sagte, seine Jünger vorbereiten. Er wollte sie stark machen. Heute nennt man diesen Begriff Resilienz. Er wollte die Resilienz erhöhen bei seinen Freunden, weil er genau wusste, der Tag kommt. Und er steht jetzt gar nicht mehr weit weg, wo sie ihn gefangen nehmen werden, wo sie ihn schlagen werden bis aufs Blut und wo sie ihn, den Meister, ihren Freund, auf den sie ihre Hoffnung, ihr ganzes Leben gebaut haben, wo sie ihn nehmen, an ein Kreuz schlagen und wo er sterben wird. Euer Herz werde nicht erschüttert. Ich empfinde dieses Wort prophetisch für uns. Jetzt bin ich nicht der Vater und ich bin nicht diese Tochter. Aber die Zeiten, in denen wir leben, also das Wort passt. Es passt wahrscheinlich zu viele Zeiten und ich will unsere Zeit gar nicht extra herausheben. Aber braucht jemand Resilienz hier? Oh, ganz wenige. Dann habe ich wahrscheinlich die Predigt irgendwie verpeilt. Dann hört es einfach mal an. Nehmt es als eine Möglichkeit, wie ihr jemand anderen helfen könnt, der einfach gerade durchhängt. Okay? Ist das eine Möglichkeit? Jesus will seine Leute stark machen. Und die Frage ist, was macht mich stark? Euer Herz werde nicht bestürzt. Vertraut auf Gott, vertraut auf mich. Da haben wir die grundlegende Antwort. Dieses Wort steht grundlegend darunter, dass Vertrauen, die Beziehung, der Glaube zu Jesus hilft. Wenn ich an mein Leben denke, Utje, unsere Ehe war völlig vor der Wand. Völlig vorm Aus. Wir hatten zwei Kinder, wir haben uns nicht mehr verstanden. Und in der Not hat uns ein Nachbar von Jesus erzählt, wir haben mit ihm gesprochen, um es kurz zu machen, wir haben unser Leben ihm anvertraut und sagen, Jesus, wir brauchen dich, ich vertraue dir. Mit dem Beginn des Vertrauens auf Jesus begann ein Heilungswirken in unserem Leben. Ich möchte heute kein Jahr, kein Monat mehr zurück. Wir sind jetzt 40 Jahre verheiratet. Was für ein Wunder vor meinen Augen. Das ist das Wunder Gottes in meinem Leben. Es ist die Nachricht, das Zeugnis, das ich geben kann. Gott heilt Beziehung, wenn wir ihm vertrauen. Ich war bestürzt, ich war fix und fertig. Als meine Frau sagte, jetzt lerne ich nur noch, wie man Reifen wechselt, dann brauche ich dich nicht mehr. Das war Bestürzung. Aber jetzt machen wir es noch ein bisschen konkreter. Was heißt der Glaube? Wie baut er sich auf? Und es sind drei Elemente, die den Glauben aufbauen, die den Glauben ausmachen, die dem Glauben Richtung geben. Ja, wie glaube ich? Wie vertraue ich? Auf was soll ich denn vertrauen? Und der erste, den finden wir gleich in den nächsten Versen. Jesus sagt zu seinen Freunden, im Haus meines Vaters, wir sind in den Versen 1 bis 4, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ich bin davon überzeugt, die meisten von euch kennen Englisch. Und ich dachte, diesen ersten Punkt, den will ich einfach mal umschreiben mit dem Begriff Home. Es gibt eine Heimat. Es gibt ein Home. Wir können mit Jesus nach Hause kommen. Er bereitet eine Heimat für seine Leute vor. Ein namhafter Politikwissenschaftler und Berater von vielen Regierungen, Ivan Krastev, 1965 in Bulgarien geboren, berät Regierungen, der sagt, die Leute heute haben das Gefühl, wir würden alle heimatlos. Denn Heimat ist der Ort, wo du die anderen verstehst und wo sie dich verstehen. Wo dir die Wörter nicht um die Ohren fliegen, weil jeder weiß, was sie gemeint sind, wie sie gemeint sind. Die größte politische Aufgabe, das ist jetzt der Satz, ist es jetzt für die Politik, die größte politische Aufgabe, so beschreibt er unsere Zeit, ist es jetzt, den Leuten wieder ein Gefühl von Heimat zu geben. Wir Menschen, wir brauchen eine Heimat. Wir müssen wissen, da bin ich zu Hause. Und ihr Lieben, ich glaube, manche von uns haben das schon entdeckt, diese Heimat finden wir letztendlich nicht hier. Home is where love is, gibt es so Bilder und Schilder an die Türe. Ich habe die Predigt überschrieben mit unaufhaltbarer Liebe. Aus Gottes Hand kommt eine Liebe, die nicht aufzuhalten ist. Und diese Liebe führt in eine Heimat im Reich Gottes, in der Ewigkeit. Weißt du, wir Menschen, wir sind für die Ewigkeit bestimmt und berufen. Und Ewigkeit heißt für mich Heimat. Schau mal, Jesus geht hin, sagt er. Er sagt, euer Herz werde nicht bestürzt. Es kommen schwierige Zeiten. Ich habe euch ja gesagt, was mit mir passieren wird, aber die Freunde glaubten ja noch nicht. Und sie konnten sich das nicht vorstellen. Es kommen schwierige Phasen, aber ich gehe hin und ich bereite für euch eine Heimat. Wir werden ein bärenstarkes Sommerbibelkolleg. Bärenstark. Wir versuchen gerade, die Dateien sind sehr groß, die noch auf die Cloud zu kriegen, dass ihr die anhören könnt. Wir haben schon mal einen Link, den wir euch vergeben will. Also wer es nachhören will, kann sich melden. Wir verschicken mal den Link. Wir kriegen es leider gerade noch nicht auf VM-Wiki. Ja. Und eine Idee oder ein Thema, das auch stark da war, eine Aussage war ganz stark. Ihr Lieben, die Hochzeit und Braut und Bräutigam sein in der orientalischen Welt war so. Es gab den Moment, wo der Bräutigam der Braut den Brautpreis bezahlt hat. Da begann die Verlobung. Und mit dem Beginn der Verlobung geht der Bräutigam und bereitet das Haus. So ist Heirat im Orient, in Israel. Also Jesus bezahlt den Brautpreis. Ich sage, er bezahlt den Brautpreis am Kreuz. Er bezahlt mit seinem Blut den Brautpreis, er erkauft sich Menschen und sagt, wer das annimmt, gehört zu mir. Und dann geht der Bräutigam und bereitet die Wohnung vor. Und wenn die Wohnung fertig ist, dann kommt er wieder zurück und holt seine Braut ab. Das läuft ab und genau auf diesen Text baut Jesus hier auf. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Das ist die Berufung des Menschen. Ich finde die mega cool. Ich weiß, ich habe ein Home, eine Heimat, wo ich willkommen bin, die mir niemand nehmen kann. Ich kann sagen, ich will dort nicht hin. Die freie Entscheidung liegt bei mir. Aber wenn ich sage, ich will dorthin, Jesus, ich will dich, ich warte auf den Tag, wo du kommst und er wird wiederkommen. Wir leben jetzt in dieser furchtbaren Zeit, wo der Bräutigam nicht da ist. Was für eine schreckliche Zeit muss das für die Braut sein, oder? Stell dir mal vor, du bist verlobt und es geht der Bräutigam und baut das Haus. Und es wird länger und länger und länger und länger. Du denkst, hey Bräutigam, habe ich falsch gehört? Oder wird das Haus so cool? Es muss ein Palast werden, wenn es so lange braucht. Noch die Verschönerung im Bad, in der Toilette oder wo auch immer. Jesus baut für die Menschen, die das wollen, ein Haus. Er sagte das seinen Freunden. Und das, was er seinen Jüngern dort gesagt hat, mit denen er an diesem Abendmahl zusammen war, das gilt auch uns. Johannes 17 geht so deutlich. Was ich euch gesagt habe, gebt es weiter. Es geht weiter. Es gilt dir und mir. Mich baut diese Wahrheit unfassbar auf. Ein Home. Ich weiß, ich habe eine Heimat im Himmel. Sag mal deinem Nachbarn, wenn du das weißt, hey, gib ihm mal High Five, wenn du möchtest, und sag ihm, hey, ich habe eine Heimat im Himmel. Eine Heimat im Himmel. Wow. Super. Wo weder Motte noch Rost zerstören, wo es keinen Zerfall gibt. Wow, was für eine Zukunft. Das Beste kommt noch. Ich habe einen Text gelesen dazu. Wir warten, was denkst du vom Himmel? Ich meine, wir haben ja die unterschiedlichsten Vorstellungen von Himmel. Sitzen wir nur auf der Wolke und singen Halleluja? Sind wir nur auf den Knien und beten an? Ihr Lieben, ich bin überzeugt, dass das stimmt. Wir werden eine Aufgabe haben, für die wir uns vollständig zugerüstet und befähigt fühlen. Wir werden eine Aufgabe haben. Und die Aufgabe ist so, dass ich weiß, ich habe alles, was ich brauche für die Aufgabe. Das wird ganz anders wie hier, als Prediger für mich. Hier denke ich, Gott, wenn du mir nicht helfst, dann schwierig. Ich freue mich so dermaßen darauf. Ich sage, Gott, eine Aufgabe, für die ich mich vollständig zugerüstet fühle. Voll im Fett. Da kommt keine Aufregung, keine nichts mehr. Du weißt, ich habe alles, was ich brauche für die Aufgabe. Vollständig zugerüstet und auch befähigt. Ja? Und dann habe ich ein gesundes Selbstvertrauen. Ich kann das brauchen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ein gesundes, nicht überhöht. Ich bin nur Mac, aber auch nicht so klein, dass du unterm Teppich Fallschirm springen kannst. Sondern gesundes Selbstvertrauen. Ja, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Und ich weiß, wer Jesus ist. Ohne Unsicherheit und, was mir mega gefällt, ohne Zeitdruck. Die Eile ist der größte Feind deines geistlichen Lebens, sagte Dallas Willard einmal. Und das merke ich so in unserer Zeit. Diese schnelle Zeit, sie nimmt uns den Gedanken und den Sinn, über Heimat nachzudenken. Wir denken darüber nach, was kann der nächste Tag bringen? Was muss ich da machen? Was ist da ganz stark drin? Und wir denken nicht mehr, dass wir eigentlich Heimat haben. Und ihr Lieben, das will Jesus an dieser Stelle sagen. Und er sagt es als einen aufbauenden Resilienzfaktor. Das macht uns stark. Das Wissen um meine Heimat im Himmel macht Menschen. Mich macht es stark. Was ich heute hier sage, ist mein Leben. Ein Stück zumindest davon. Aber jetzt ein zweites, soll ich jetzt nur, übrigens, er sagt dann noch, den Weg, der dorthin führt, den kennt ihr ja. Die Geschichte blenden wir jetzt aus, weil die Jünger hatten keine Ahnung davon, wie das da hinkommt. Ich komme auf diesen Weg nochmal. Den Weg, der dorthin führt, den kennt ihr ja. Er geht über das Vertrauen. Der Weg ist Vertrauen. Der Weg ist nicht ein Tun von Dingen. Der Weg heißt einfach, vertraut mir. Vertrau mir. Ihr kennt ihn ja, ihr wisst, vertraut mir. Aber soll ich jetzt praktisch ganz hier nur noch in der Ewigkeit verwurzelt sein? Soll ich nur noch an Ewigkeit denken und das Leben hier verlieren? Nein, es geht um ein Leben im Heute und hier. Ich versichere euch, sagt Jesus im Vers 12, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Jetzt sind wir wieder ganz von der Perspektive Wohnung hier. Wir sind bei Werken, bei Dingen hier auf dieser Erde. Darf ich so umschreiben? Heute. Heute. Gott ruft uns rein und setzt uns rein in ein Leben im Heute. Ich sage immer, lasst uns das Leben vom Himmel her, vom Ende her leben. Weil jetzt kann schon etwas von der Sicherheit des Himmels und der Kraft des Himmels, das kann schon reinstrahlen. Es kann schon reinwirken. Und wie schön ist, wenn ich weiß, bin in einem schwierigen Gespräch, ich muss jetzt mich nicht ohne Ende verteidigen, sondern ich weiß, hey, am Ende kommt eh der Moment, wo alles wieder gut wird, wo Gott auch Recht schafft. Vom Ende her leben. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht von einem Surfer. Ich meine, er hat nur die Bronzemedaille gewonnen. Er heißt Gabriel Medina. Er ist einer der besten Surfer der Welt. Dieser Gang, ich habe die Wettkämpfe ein bisschen angeschaut, wo als der rauskam aus der Welle, hat es ihn so hoch genommen, dass dieses Bild entstanden ist. Er kommt gerade aus der Welle raus, ja, das Surfbrett und er zeigt nach oben, weil er ist Christ. Ja, und er hat 99 Punkte gekriegt für diesen Ritt. Es ist die höchste Punktzahl in der olympischen Geschichte. Und er postet auf Instagram, und er hat übrigens 12,6 Millionen Nachfolger, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. So stark. Ja. Gabriel Medina. Übrigens, wir haben bei Olympia so starke Leute gesehen. Ich bin so froh und dankbar und stolz auf meine Brüder und Schwestern. Die Kugelstoßerin, habt ihr das gestern gesehen in der Tagesschau ARD? Ja, das war der Hammer, oder? Die Frau steht vor die Kamera und sagt, ich glaube an Jesus. Vielleicht ein bisschen komisch hört sich das für euch jetzt an, aber ich glaube an Jesus. Und er hat mir die Kraft gegeben hier für den Sieg. Die hat die Kugel 20 Meter rausgehauen. Goldmedaille. Deutsch für Deutschland. Und sie steht für Jesus voll in der Presse. Ich wollte es euch heute hier zeigen, aber die Rechte sind gekappt. Ja, ARD lässt die Rechte nicht durch. Ja, okay, ich sag's euch so. Oder ihr habt ja noch eine Lady, das ist die Simone Biles. Sie wuchs auf in ärmlichen Verhältnissen. Sie ist die am meisten ausgezeichnete Turnerin der Geschichte. Ich sage euch deshalb, weil es sind Menschen, die heute im Hier und Jetzt leben. Aber ich bin davon überzeugt, sie leben aus der Kraft des Himmels. Und mein Gott, muss nicht jeden von uns zu einem Goldmedaillensieger machen, aber er kann mit jedem von uns was machen, oder? Wenn seine Kraft sich freisetzt, wenn wir mit ihm verbunden sind, dann können wir hier und heute ein Leben leben, das ein Zeugnis ist für ihn. Übrigens deshalb haben wir hier diese Saatkörner. Es ist Weizen und es soll uns einfach inspirieren zu säen. Wenn ihr euch mal fragt, warum diese Deko eigentlich da steht. Wir lassen die Deko noch hier bis on the move. On the move im September säen wir zusammen mit den Gemeinden Esslingens. 40 Leute von unserer Gemeinde haben sich schon angemeldet. Wisst ihr, was mein Traum ist? Dass sich unsere Gemeinde komplett anmeldet. Jetzt verziehen manche die Gesichter. Was heißt das? Du musst jetzt nicht auf die Straße gehen. Du kannst auch beten. Ich meine, hey, wie cool wäre das denn, wenn wir als Gemeinde, vielleicht schaffen wir keine 100%, aber wenn 80%, wenn wir als Gemeinde mit 150 Leuten mitmachen bei On The Move und wir haben eine Armee von 60 Betern, die einfach einen Tag, einen Nachmittag beten. Wir sind zwei Nachmittage und einen Vormittag auf der Straße. Oder du grillst Würstchen oder wie auch immer. Hey, Simone Biles ist so eine. Sie ist aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen. Ihre Mutter war drogenabhängig. Der Vater verließ die Familie. Sie ist über mehrere Pflegefamilien ist sie durchgewandert. Sie wurde dann adoptiert von einem Ehepaar. Sie wurde von ihrem Trainer sexuell missbraucht. Hat deshalb bei der letzten Olympiade hat sie einen Knockout gehabt, konnte nicht antreten. Wenn du die Frau siehst, ist es unfassbar, was ein Mensch leisten kann. Und sie schreibt, Kinder sprechen heutzutage über den Glauben. Und ich möchte meinen Glauben mit Kindern teilen, damit sie sehen, wie er mir durch alles hindurch geholfen hat. Simone Biles, O-Ton. Sie weiß um Erschrecken. Sie weiß um Schwierigkeiten. Und die ist durch Schwierigkeiten durchgegangen. Ich habe es ein bisschen aufgeführt. Ist ein ADHS-Kind, nimmt ständig Medikamente, um da überhaupt damit zurechtzukommen. Aber sie kommt so durch, dass sie hier die am meisten ausgezeichnete Sportlerin der Welt ist. Ich finde das krass. Der Geschichte. Die am meisten ausgezeichnete Turnerin der Geschichte. Seid ihr ein bisschen inspiriert, im Heute zu leben? Oder seid ihr jetzt... Boah, schaffe ich nie. Das wollte ich nicht. Ich wollte sagen, was unsere Brüder und Schwestern, wie sie weltweit unterwegs sind und wie sie im Hier leben und einen Auftrag haben, nämlich das Evangelium weiterzuerzählen. Und um darum ging es ja auch. Wenn wir diesen Vers 12 nochmal anschauen, wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich tue. Ja, er wird sogar noch größere tun. Lass mich eine Sache dazu sagen. Manche Leute kommen zu mir und sagen, ja Ralf, wie sieht es aus? Ich bin ja eigentlich bestimmt Größeres zu tun wie Jesus. Ich meine, ein größeres Wunder wie einen Toten aufzuwecken, gibt es nicht aus meiner Sicht. Versteht ihr? Es kann nicht an dieser Qualität liegen. Jesus hat alles. Er hat die Gezeiten, hat den Sturm gestillt. Er ist über Wasser gegangen. Also mehr, der hat die Skala voll ausgeschöpft, sage ich so. Wenn es jetzt um größere Werke geht, dann kann es nur darum gehen, dass die Quantität zunimmt. Weil tatsächlich ist es so, Jesus saß hier am Ende mit 12 Freunden zusammen und seine Bemühungen, seine Evangeliumspredigt war noch nicht so von Durchschlagskraft geprägt, wie es nachher zum Beispiel an Pfingsten bei Petrus war. Seid ihr da? Sich plötzlich 3000 Menschen zu Jesus finden und plötzlich die Gemeinde aufgebaut wird. Jesus war lokal begrenzt, aber durch seine Gemeinde, durch dich und mich, vervielfältigt er sich und er kann weltweit wirken. Wir werden größere Werke tun, ein weltweites Werk. Und das Hauptwerk bei ihm ist Rettung. Es geht Jesus, dass der Mensch nach Hause findet. Wir sagen, Hauptsache gesund. Nein, Hauptsache zu Hause. Und wenn du krank zu Hause bist, ist es besser wie nicht zu Hause. Obwohl hier bei dieser Heimat gibt es auch keine Krankheit mehr. Seid ihr da? Seid ihr bei mir? Ich finde diesen Zweiklang erhebend, baut mich auf. Und ihr Lieben, er steht ja in diesem Text. Wir haben diesmal keine Themenpredigt. Ich bin nur in diesen Text eingestiegen, um zu schauen, Gott, was willst du mir sagen? Was sagst du uns? Was sagt dieser Text? Und dieser Text beginnt mit der Erschütterung und Jesus zeigt zwei Elemente, die seinen Leuten helfen wollen, in Erschütterungen stark zu bleiben. Weil er wusste, er wird gehen. Und sie werden total enttäuscht und entmutigt sein. Wie kommen sie weiter? Wie kommen wir weiter? Das war sein Ansinnen. Und jetzt kommen wir zum dritten Teil. Im Vers 15 finden wir hier den dritten Teil. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich hoffe, ihr seht es da überhaupt. Jetzt kommt ein drittes Momentum. Und darf ich wieder Englisch schreiben? Thank you. Thank you so much, Ken. Ich sage mal nur Holy Spirit. Ich krieg's nicht ganz hin. Hier, dieses Dreigestirn, dieser Dreiklang, ist für mich das Powerpaket. Das ist Starkstrom. Starkstrom hat ja auch so drei Kabel. Das ist ein Kraftpaket. Und ich weiß nicht, vielleicht magst du an der Seite, oh Gott, bitte hilf mir, lass mich mehr über den Himmel nachdenken, wie es das sein wird, meine Zukunft. Oder du merkst, Herr Gott, ich will mehr heute. Ich will heute für dich leben. Ich will den Tag dir weihen, Tag für Tag. Ich will nicht im Morgen leben und mir Sorgen machen für die nächsten Tage. Nein, heute, hier und jetzt will ich leben. Was kann ich heute tun? Was bringt dieser Sonntag? Gott, wo führst du mich hin? Mit wem habe ich nach dem Stehkaffee vielleicht noch ein Gespräch? Mit wem kann ich connecten? Gott, heute lebe ich. Wer weiß, was morgen ist? Es geht um heute, jetzt. Und dann, Gott, allein kriege ich es aber nicht hin. Bitte fülle mich mit deinem Geist. Ich werde euch einen anderen Beistand geben. Und weiß nicht, wenn es euch mal so geht wie mir, ich bin jahrelang vor diesem Vers in die Knie gegangen, Mama, auch auf die Knie. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Oh Gott, wie kann ich dir helfen, zeigen, dass ich dich liebe? Ich muss deine Gebote halten. Hat auf mich einen riesen Druck ausgeübt. Schau mal, hier heißt es, ihr werdet. Darf ich an der Stelle einfach ein bisschen tiefer graben an dem Vers? Ihr werdet meine Gebote halten. Bitte lies den Vers nicht so. Wenn du mir zeigen willst, dass du mich liebst und meines Heiligen Geistes würdig bist, dann halte die Gebote. So kann man den Vers lesen. Aber er ist so nicht gemeint. Der Vers sagt, ich werde euch meinen Geist geben. Und mein Geist wird in euch wirken. Und ihr werdet mich lieben. Und weil ihr mich liebt, werdet ihr automatisch meine Gebote halten. Was ist sein Gebot? Wir haben das am letzten Sonntag so stark gehört von Daniel. Sein Gebot ist zu lieben. Und Gottes Liebe ist eine unaufhaltsame, unaufhaltbare Liebe. Der Mensch, der sich dieser Liebe öffnet, der bekommt Kraft. Und für den ist Gebet keine Mühsal mehr. Er bekommt Kraft. Für den ist für andere Menschen zu beten, mit ihnen zu sprechen über das, was er erlebt hat, für den ist keine Anstrengung, für den ist ein Bedürfnis. Die Liebe bringt das heraus, dass wir seine Gebote halten. Ein Beispiel. Ingolf Eltel hat es mal hier erzählt. Ich habe es nicht vergessen bis heute. Er hatte eine Tochter. Und diese Tochter hat nie ihr Zimmer aufgeräumt. Kennt sowas jemand? Er konnte sagen, was er wollte. Er hat es einfach nicht gemacht. Bis zu dem Moment, wo die Tochter sich verliebte. Und dieser junge Mann sich ankündigte, nach Hause zu kommen. Das Zimmer war picobello. Aus Liebe zu dem jungen Mann. Ich finde es ein geniales Bild. Wenn die Liebe Gottes bewirkt in uns diese Leichtigkeit und Freude am Leben mit Jesus. Nachfolge wird mühsam und trocken. Du wirst aufhören. Du wirst nicht weiter Jesus nachfolgen, wenn du es versuchst in eigener Kraft. Hier ist das Geheimnis. Dallas Willard sagt, man kann das Wirken, man kann den Heiligen Geist, man kann die Auswirkungen, das Handeln, die Person des Heiligen Geistes nicht überbetonen. Man kann es nicht überbetonen. Ich glaube das. Das ist auf die Art und Weise, versuche ich mein Leben in der Nachfolge zu leben. Ich versuche nah die Nähe des Geistes zu suchen. Weil in ihm kam ja Jesus. In ihm kam ja der Vater. Jesus sagt dann Johannes 14, ich komme zu euch. Ich gebe euch einen anderen Helfer. Er hilft dir. Du fühlst dich manchmal einfach nicht dem nicht gewachsen, aber ich helfe dir. Ich komme mit meiner Kraft. Und du vergisst manche Dinge, aber ich matze das aus. Ich komme an deine Seite. Wie oft habe ich das erlebt, ihr Lieben? Dass ich eine Sache verbummelt habe und Gottes Geist, die Fügung des Alltags, führte es so, dass es überhaupt nichts ausmachte. Oder er erinnert mich gerade im Moment an etwas, was ich jetzt nicht vergessen darf, und er kommt. Wir hatten ein Leitertraining mit Ken. Ken sitzt hier. Er hat es 5, 6, 7 Berichte erzählt, wie Gottes Geist ihm geholfen hat bei der Arbeit. Zu viel, vielleicht erinnerst du dich, zu viele Termine angenommen. Oh, das schaffe ich gar nicht. Und dann sagt die Person ab, die du nicht mehr hast schaffen können. Ja. Also wir erleben Gottes Wirken, das Wirken des Geistes Gottes in unserem Alltag hier drin. Das waren diese 3 Punkte, die ich uns mitgeben wollte. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den Vers noch hinterher, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Lasst uns auf die Reise gehen, den Geist Gottes mehr besser kennenzulernen und seine Nähe zu suchen. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Gottes Geist will in uns leben, uns leiten und führen. Zum Abschluss 2 Fragen. Ich springe jetzt ein bisschen, weil die Zeit zu weit vorne ist. Das Kapitel endet nochmal. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Lasst euch nicht entmutigen. Hier bindet Jesus diesen Sack nochmal zu. Er kommt nochmal an das, was ihm wichtig war. Lasst euch in eurem Glauben nicht erschüttern. Lasst euch nicht entmutigen. Die Frage, kennst du den Weg nach Hause? Wäre mir so wichtig heute, dass jeder, der da ist, diesen Weg kennt, der dorthin führt. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Kennst du ihn? Der Weg heißt Jesus. Er sagt, ich bin der Weg. Die Beziehung zu ihm, die Verbindung mit ihm, bringt uns nach Hause. Jesus rettet. Er hat am Kreuz den Weg frei gemacht. Und er will uns durch das Kreuz, durch sein Leben nach Hause bringen. Kennst du den Weg? Wenn du heute da bist und du kennst den Weg nicht, hey, geh heute ins Gespräch mit mir. Wir haben hier nachher ein Segnungsteam nach dem Gottesdienst. Geh auf dieses Segnungsteam zu. Geh auf jemanden zu, der vielleicht heute da ist, mit dem du gekommen bist. Aber mach eins für dich klar. Ich weiß, wie ich heimkomme. Es gibt nichts Schlimmeres, wie eine Heimat zu haben und nicht wissen, wie ich dorthin komme. Das ist lost. Schrecklich. Schrecklich. Wenn ich nicht weiß, was bringt die Welt. Und wenn du dann in Schwierigkeiten kommst, wird es umso schrecklicher. Du bist völlig lost. Aber es gibt einen Weg nach Hause. Es gibt einen Weg. Und bist du vorbereitet? Jesus wird uns mal, da bin ich überzeugt, ob er das wird, weiß ich nicht, oder die Engel am Eingang, aber wir werden zwei Fragen gefragt worden. Wenn wir in diese Heimat kommen, und dann muss jeder irgendwie durch. Und die erste Frage ist, was hast du mit meinem Sohn Jesus gemacht? Ich sage, Jesus ist der Weg. Warst du auf dem Weg? Wir heißen ja Via Weg. Warst du auf dem Weg? Wir wollen als Via nichts anderes als Menschen auf diesem Weg führen, auf diesem Weg begleiten. Der Weg nach Hause. Bist du auf dem Weg gegangen und hast du den gelebt? Was hast du mit Jesus gemacht? Und diese Frage wird wichtig sein. Ich glaube, es ist die Eintrittsfrage. Und dann gibt es eine zweite Frage. Was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe? Die erste Frage bedeutet, komme ich dort rein in die Heimat? Und die zweite Sache bedeutet, ich sage mal, welches Haus du hast im Himmel. Hört sich vielleicht schwierig an. Aber es gibt einen Lohn für das, was wir tun. Ein kleiner Witz an der Stelle. Und der Witz hat ein Stück Wahrheit. Ein Pastor und ein Busfahrer. Ist hier ein Busfahrer? Der Spyrus ist normalerweise da, der fährt Bus. Die kommen in den Himmel. Die erste Frage haben sie beide gut beantwortet. Und deshalb kommen sie rein. Ja, ich habe Jesus geliebt und ich habe ihm mein Leben gegeben. Ich habe auf ihn mein Vertrauen gesetzt. Boah, ihr seid cool. Gut, dass ihr nicht auf euch euer Vertrauen gesetzt habt. Kommt rein. Da gehen sie rein und gehen durch die himmlischen Straßen. Und als erstes kommt das Haus des Busfahrers, ein Palast. Der Pastor denkt, boah, was krieg ich denn jetzt für ein Haus? Der Busfahrer ist in seinem Haus überglücklich. Sie kommen, gehen weiter durch die Straßen, kommen ins Haus des Pastors. Eine kleine, verfallene Hütte. Witz, ich weiß nicht, wie es dort aussieht, aber ein bisschen so wird es sein. Ein Lohn wird es geben. Er denkt, boah, was ist jetzt los? Und da sagt der Guide zu ihnen, weißt du, als der Busfahrer gefahren ist, haben alle immer gebetet. Bei deinen Predigten sind sie immer eingeschlafen. Deswegen tue ich alles, damit ihr mir nicht einschlaft. Und deshalb eine Geschichte zum Schluss, die mich sehr bewegt. Es ist die Geschichte vom größten Narren. Mit der höre ich dann wirklich auf. Aber die zwei Fragen bitte ich. Seht ihr sie? Denkt da wirklich drüber nach. Es gibt eine Geschichte von einem alten König, der nach Sitte der Königin sich einen Narr zulegte. Ein Narr darf immer die Wahrheit sagen. Und wenn diese Wahrheit dem König nicht passt, dann kann der König sagen, er ist halt ein Narr. Okay? Also, so ist er mit dem Narr und der Narr macht seine Arbeit gut und irgendwann übergibt der König seinem Narr ein silbernes Zepter und sagt, hey, du bist wirklich der größte Narr. Also so ein Narr wie dich, das gibt's gar nicht. Wenn du mal irgendwann einen Narren findest, der noch größer ist als du, dann gib du ihm diesen silbernen Zepter weiter. Der Narr macht es und lebt so und irgendwann hört er, dass der König am Sterben liegt. Er geht ins Zimmer des Königs auf seine narrische Art und fragt den König, ey König, ich habe gehört, du willst eine Reise antreten. Oh, ich will nicht, ich muss, schluchzt der König. Ja, aber warum musst du denn? Dann kommst du sicher irgendwann wieder zurück von der Reise. Nee, ich komme nicht mehr zurück von der Reise. Er sagt, oh, sagt der Narr für sich, es gibt also doch noch eine Macht, die über den Königen steht. Und sagt dann weiter, aber König, dann hast du dich sicherlich gut vorbereitet. Oh nein, sagt der König, ich hatte nie richtig Zeit, mich vorzubereiten. Oh, du bist also nicht vorbereitet. Aber du hast doch gewusst, dass du diese Reise mal antreten musst. Ja, ich hab's gewusst, ich muss sie antreten. Dann nimmt er nach den silbernen Stab und sagt, König, du bist ein größerer Narr wie ich. Weil du hast gewusst, da ist eine Reise, von der du nicht zurückkommst. Du hast gewusst, du musst sie antreten und hast dich nicht vorbereitet. Du bist echt der größte Narr. Vater, ich bete, dass wir miteinander, danke an das Team, dass wir miteinander, als wir, ich bitte dich, halt uns durch deinen guten Geist auf dem Weg. Wir wissen alle, der Tag wird kommen, wo wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Du hast so deutlich gesprochen zu deinen Freunden. Du hast so deutlich durch die Weltgeschichte gesprochen. Du zeigst so deutlich bis heute, wie du mit deiner Gnade an Menschen wirkst und handelst. Du erhebst den Niedrigen und du erniedrigst den Hohen. Wie sehen wir das vor unseren Augen? Wie manche Könige aufsteigen und dann erniedrigt werden. Und andere, die sich demütigen und dich suchen, die erhöhst du. Du hast Olympiasieger erhöht. Ich danke dir für dieses Zeugnis. Ich danke dir für diese Menschen, die mein Herz so erquicken und berühren. Danke, dass es mir damit die Hoffnung gibt. Auch mit meinem Leben kannst du was tun. Und auch ich will sehen, als Ralf einfach sehen und von dir weiter zu erzählen. Danke, dass du so eine wundervolle Aufgabe schon hier heute für uns vorbereitet hast. Und ich bete, dass jeder Einzelne, der heute hier ist, auch ihr am Livestream, dass ihr euch vorbereitet. Bereite dich vor. Wenn du das heute hörst, diese Nachricht hörst, nimm das mit. Bereite dich vor auf den Tag. Der wird kommen. Kein Mensch kommt um diesen Tag drumherum. Der Tag, der letzte Tag auf dieser Erde wird kommen für jeden Mensch. Wohl dem Mensch, der dann den Weg nach Hause kennt. Der dann weiß, wie er in der Ewigkeit Fuß fassen kann. Der dann weiß, dass er wiedergeboren ist zu einer neuen Schöpfung. Der dann weiß, dass Jesus in ihm lebt. Heiliger Geist, ich bitte dich, wirke an uns hier in der Via. Wirke an uns in Esslingen. Bitte wirke, wenn wir On the Move feiern im September. Bitte schenk ein Aufwachen in Esslingen. Bitte schenk ein Beben in Esslingen, dass Menschen dich finden, nach Hause kommen, dass Rettung und Heil verströmt wird und ausgeteilt wird. Ich bete, dass jetzt Beter freigesetzt werden, heute an diesem Sonntag, die spüren, ja, es ist meine Aufgabe zu beten für dieses Event. Es ist ein Esslingen weites, das Jahresevent dieses Jahres. Es ist die wichtigste Aufgabe, die dein Volk hat in diesem Jahr. Ich danke dir. Mobilisiere uns. Bitte reiß uns raus aus dem, was uns gefangen nehmen will, was uns den Blick vernehmen will, was uns die Vorbereitungsenergie rauben will, mit dir zu leben. Ich bete, Heiliger Geist, komm jetzt auf jeden Einzelnen von uns und wirke du, wirke du, wirke du. Wir werden jetzt ein Lied singen mit dem Team und während dem Lied kannst du Gott eine Antwort geben. Du kannst ihm sagen, Jesus, ich kenne, wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht genau, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Aber der Pastor hat heute Morgen gesagt, du bist der Weg. Dann bitte ich dich, ich gebe dir mein Leben. Ich will mich mit dir verbinden. Komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Du kannst das beten. Und du bist auf dem Weg nach Hause. Oder du kannst die Fragen noch nicht richtig beantworten. Was mache ich mit dem, was mir geschenkt ist? Vergrabe ich meine Talente im Sand oder setze ich sie ein? Triff eine Entscheidung heute, morgen. Ich lade dich einfach dazu ein, bei dem nächsten Lied. Amen.
Wir werden im Anschluss vom Gottesdienst noch ein Segnungs- und Gebetsteam haben. Und unser Herz ist einfach, nutzt die Chance und die Gelegenheit. Wer sagt, ich bin mir nicht sicher über diesen Weg nach Hause, nicht einfach nach zu dem irdischen nach Hause gehen, sondern nutzt die Chance, mit jemand anders das festzumachen. Und wenn jemand sagt, dieser Helfer ist mir nicht so ganz klar, lasst euch segnen, geht verändert nach Hause, damit ihr in die Ewigkeit nach Hause gehen könnt. Genau, nach dem letzten Lied wird noch eine Kollekte eingesammelt. Da gehen die Becher einfach rum. Es gibt einen Missionseinsatz in Greifswald an der Nordsee. Und da sind einige von uns in der Gemeinde dabei. Und ich will das einfach ins Bewusstsein bringen. Vielleicht hat es der eine oder andere vergessen, weil man einfach nicht dabei ist oder Urlaubspläne hat. Betet dafür. Die Leute brauchen eure Unterstützung im Gebet, die Fürsprecher, dass sich was bewegt, dass die, ja, dass all die Mitarbeiter, die mitgehen von der Gemeinde, dass die ausgerüstet werden vom Heiligen Geist mit Kraft und mit Macht, dass sie nicht nur gute Worte haben, sondern dass wirklich eine Demonstration von dieser Kraft und der Macht vom Heiligen Geist ausgehen und dass sich Menschen bekehren. Genau das ist ja eigentlich der Grund, warum wir den Missionseinsatz machen. Dann hat es Ralf vorher schon angesprochen, on the move. Ist das da? On the move. Das ist eine geniale Möglichkeit, nicht uns einfach nur hier zu versammeln, uns eine schöne Zeit hier zu haben, sondern nach außen zu gehen. Gott sendet uns. Er will seine Liebe weitergeben. Und Ralf hat es gesagt, er möchte alle dabei haben. Und ich finde, das ist ein gutes Ziel. Ja. Checkt eure Terminkalender 19. bis 21. September. Und das ist wirklich was für jeden da. Entweder man kann beten, man kann Lobpreis machen, man kann aber auch einfach sagen, ich stehe dort und gebe Essen aus oder helfe beim Essen. Es sind so vielfältige Möglichkeiten. Es ist einfach schön, wenn wir uns präsent zeigen in der Stadt, für die Menschen beten und dann aktiv dabei sind. Wir sind nicht zu Zuschauern berufen, sondern zu aktiven Playern. Deswegen jeder dabei sein, on the move, ist eine Riesenchance und Möglichkeit. Ja, dann als letztes noch, es gibt ein Erlebnisbericht von der Familie Bittlingmeier. Also das bin ich und meine Frau und Tochter. Wer es vielleicht nicht genau weiß, wir waren ein Jahr in Bethel, dann sind wir zurückgekommen und haben dann spontan noch ein zweites Jahr eingelegt. Uns hat es so gut gefallen. Wir haben letztes Jahr schon einen kleinen Bericht gegeben und wir wollen dieses Jahr nochmal eingeben. Einfach zu zeigen, was haben wir dort erlebt, und wollen euch auch ein bisschen inspirieren, was noch alles möglich ist, wo man vielleicht noch weiter und tiefer mit Gott gehen kann. Wir laden euch herzlich ein, gleich im Anschluss an Gottesdienst. Es wird nicht hier stattfinden, sondern unten, direkt neben der Küche. Wer es nicht weiß, Treppen runter, wenn man dann unten ist, rechts, da in den Räumen. Und wir machen das so, wir haben jetzt Viertel nach. Ich würde sagen, für alle Interessierten, schnappt euch noch einen Kaffee, sagt noch, begrüßt noch den einen oder anderen und dann, dass wir vielleicht so gegen halb, kurz nach halb starten können. Also herzliche Einladung unten im kleinen Raum, Erlebnisbericht von uns als Family, von Bethel. Genau, dann ist der Gottesdienst schon fast vorbei. Für alle, die ich nachher nicht mehr sehe, aber sowieso für alle, ich würde euch gerne noch den Segen zusprechen und bitte euch dazu aufzustehen. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, und dich aus der Schlinge zu ziehen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott. Seid gesegnet, habt eine schöne Woche.
schönen Sonntag euch.